Heute sprechen wir darüber, warum über 350 Milliarden Euro auf österreichischen Sparkonten schlafen und wer wirklich davon profitiert. Spoiler, du und ich, wir sind's im Normalfall nicht. Außerdem sprechen wir über die aktuellen Spritpreise und warum sie zwar fallen, aber dein Sommerflug trotzdem wahrscheinlich teurer werden wird. Wir sprechen über das Ende der Apple-Ära von Tim Cook nach 15 Jahren, die Trump-Zölle, die jetzt rückerstattet werden müssen. Und es gibt ein Update zur Straße von Hormuz. Also wieder eine vollgepackte Folge und was heißt dann dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zur 175. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir gegenüber virtuell sitzt der Markus. Servus Markus.
Grüß dich, lieber Philipp. Freue mich, heute wieder dabei zu sein. Starten wir los.
Ja, und bevor wir heute loslegen, eine kleine, aber wichtige Bitte. Dieser Podcast lebt ja davon, dass er ihn weiterempfehlt und teilt. Und wir sind jetzt ganz kurz vor einem kleinen Meilenstein, kann man fast sagen. Uns fehlen noch knapp 10 Bewertungen bis zur 200er Marke auf Spotify. Also wenn euch die Folge gefällt, so wie halt hoffentlich viele davor, dann lasst jetzt gleich 5 Sterne da, weil dann haben wir die 200 gleich mal geknackt. Das dauert 10 Sekunden, wenn überhaupt nicht einmal. Und das bedeutet uns natürlich sehr viel, die da jede Woche zusammensitzen und versuchen, das Wichtigste aus der Wirtschaft und aus der Welt einzuordnen für euch und natürlich aus dem Finanzbereich. Dafür schon einmal Danke im Voraus. Legen wir mal los, aber kurz noch, nachdem es ja immer nur donnerstags diese Folge gibt, eine kurze Empfehlung für die Wartezeit dazwischen, bis zur nächsten Folge von uns. Es gibt jetzt einen neuen Wiener Börse-Podcast. Also ich finde den echt gut und der heißt SAFE, also S-A-F-E, Rufzeichen, Stories übers Investieren. Und ist echt interessant, sie laden da interessante Menschen ein, die von ihrem Leben erzählen, aber auch von, wie sie zum Investieren kommen und wie sie investieren. Ein super interessanter Podcast, hören wir ganz gern jetzt zwischenzeitlich an. Einfach mal reinhören. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, nachdem wir immer mal wieder Podcasts empfehlen, ist diesmal der neue von der Wiener Börse dabei. Ziemlich cool. Markus, Spritpreise fallen. Hast du jetzt wieder mal gedankt, weil du hast dir damals das Glück gehabt, dass du bei 1,40 Euro oder so oder 50 gedankt hast und jetzt waren wir da zwischenzeitlich über 2 Euro fast und jetzt sind wir wieder runtergegangen ein bisschen.
Ja, lieber Philipp, ich glaube, man muss ja die Kirche im Dorf lassen ein bisschen. Ich habe zwar günstig gedankt an dem Tag und wir haben das auch schon sehr oft jetzt besprochen, diese Thematik, aber es war nicht im Vergleich vielleicht ultra günstig. Okay war es, würde ich sagen, 1,44. Ich glaube, jeder würde gerne danken um den Preis. Allerdings, ja, ich musste natürlich danken. Ich war jetzt auch in Südtirol wieder. Bin tatsächlich mit dem Auto gefahren. Dementsprechend, ja, ich habe auf jeden Fall danken müssen. Und da ist mir natürlich eins gleich ins Auge gestoßen. Und zwar, erstens einmal, viele wissen das vielleicht von euch, du hast ja ein schönes Ost-West-Gefälle. Also ich muss gestehen, in Osten von Österreich ist der Sprit tendenziell günstiger als im Westen. Das ist einfach auch geschuldet der Nähe zu Deutschland, auch gerade im Vorarlbergerischen, in Vorarlberg, auch die Schweiz dann schon, macht es dann schon ein wenig teuer. Aber was in Deutschland der Sprit kostet, das ist jenseits von Gut und Böse. Also die Deutschen, die schießen wirklich gerade den Vogel auf. Also da ich keine einzige Tankstelle weit und breit gesehen, die nicht mal einen Super unter 2 Euro hatte. Also der Super war ungefähr bei 2,10 so um den Dreh herum. Der Diesel war 2,50, 2,60, war relativer Standard dort. Und dann bin ich ja wunderschön wieder nach Österreich zurückgekommen, Kufstein, Innsbruck, das Ganze war wieder günstiger. Und auch in Italien war ich dann sehr überrascht, dass der Sprit eigentlich das Niveau von Österreich hat. Hast du eigentlich auch um 1,70 beim Super und 1,90 oder 2 Euro beim Diesel tanken können. Aber ja, es ist natürlich jetzt nicht billig, wenn man sich das im Vergleichszeitraum vor des Irankriegs anschaut. Allerdings gibt es hier dann doch noch einen gewaltigen Unterschied von den Ländern. Also ich glaube, du kannst dir vorstellen, Philipp, ich habe nicht in Deutschland getankt.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist so ungefähr, wie wenn du bei uns auf der Autobahn tankst. Ne? Da gleich mal 30 Cent mehr so in die Richtung. Wie schaut der Diesel heute aus? Ich habe jetzt kurz reingeschaut, 1,86 ungefähr. Der Super bei 1,60 sogar, 1,57, 1,66. Also wir sind schon weit weg von dem, wo es vorher, vor 3 Wochen, kostet sagen noch war. So 30, 40 Cent schon wieder billiger. Aber vor dem Irankrieg, Ende Februar, war der Diesel bei 1,57 und der Benzin, also der Super bei 1,52. Also das trennt uns jetzt noch vom Diesel ungefähr 30 Cent. Pro Liter, das ist schon krass. Und beim Super eigentlich gar nur noch 10 Cent ungefähr. Also das ist schon ein schöner Unterschied. zwei Gründe natürlich, die Spritpreisbremse, die seit 2. April in aktiv ist, die hat ja ungefähr so 10 Cent pro Liter, was das ungefähr Auswirkung hat, also minus 10 Cent. Und natürlich der Rohölpreis, weil das ist ja natürlich genau das, was extrem den Anstieg getriggert hat, aber auch natürlich wieder mitfällt. Und aktuell habe ich es nicht mehr aufgemacht, sind wir bei 94 US-Dollar. Im März waren wir bei fast 120 Dollar und vor dem Krieg bei 70. Also man sieht, wir sind auf jeden Fall schon wieder eher in Richtung runter, weit weg vom Hoch. Trotzdem wird's oder ist es noch nicht billiger. Und wie man ja gerade so mitbekommt, Iran-Thematik, Hormuz etc. Also da geht's ja, jeden Tag gibt's irgendwas Neues. Entweder der Waffenstillstand, der verlängert wird oder einfach ausgesetzt wird oder kann also genau was ist überhaupt passiert. Diese Friedensgespräche, was irgendwie auch nicht stattfinden, Kadil, also dann wollte J.D. Vance, wollte ja noch runterfliegen nach Islamabad, ist auch nicht passiert anscheinend. Also es ist jetzt gerade, jeden Tag passiert irgendwas, keiner kann irgendwas voraussagen. Also dieser Spritpreis, der kann natürlich relativ schnell wieder nach oben schießen oder auch wieder nach unten. Es ist echt ganz extrem davon abhängig, was jetzt geopolitisch so passiert, was der Trumpinator wieder aufführt. Und das weiß ja keiner so genau, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Und ja, also wir dürfen uns auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt freuen, dass es billiger wird langfristig, weil es ist immer noch so eine Unsicherheit im Markt oder nicht nur im Markt, sondern auf der ganzen Welt, ne?
Genau, was zumindest eine Stabilisierung gibt, ist ja, dass diese vereinbarte Waffenruhe de facto zumindest jetzt mal Stand heute von der Podcastaufnahme verlängert wurde, auch von Trumps Seite. Das bedeutet jetzt noch lange nicht, dass das dann auch von israelischer Seite oder auch vom Iran akzeptiert oder auch eingehalten wird. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder eine Art Stabilisierung. Das heißt, ein Deal ist da schon gewollt, so wie ich das sehe, von beiden Seiten, weil es halt auch einfach so nicht weitergehen kann. Und du hast auch den Ölpreis angesprochen, er hat sich auf ein höheres Niveau stabilisiert, könnte man sagen. Wird jetzt auch wieder eher den Ölpreis tendenziell ein bisschen drücken, diese Nachricht. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass es von diesem Niveau, wo wir uns jetzt bewegen, kurzfristig auch nicht sonderlich weit weg bewegen würden, wenn da jetzt nicht großartig ein Deal in Reichweite kommt. Und der ist jetzt, Stand heute, noch immer nicht absehbar. Was positiv ist, ist einfach, dass zurzeit auch keine Raketen hin und her fliegen oder sonst was. Es ist aber auch ganz klar kommuniziert, auch von Trumps Seite, dass diese Straße von Hormuz ja weiterhin kontrolliert wird, auch von den Amerikanern, eben auch, dass hier keine iranischen Schiffe durchkommen zum Beispiel. Und das wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen, was da noch passiert. Und der Ölpreis, muss man aber auch sagen, der ist nicht nur, wie du gesagt hast, ein wichtiger Indikator, sondern es wird ja auch so viel Öl dem Markt freigegeben wie schon lange nicht mehr. Das muss man auch sagen. Es gab immer eine Zeit lang, da war der Ölpreis verhältnismäßig sehr günstig. Da haben die echt die Reserven gedrosselt. Also da haben sie auch die Förderung gedrosselt. Die Reserven waren hoch etc. Jetzt sehen wir eher das Gegenteil. Wir hatten sehr hohe Reserven. Mittlerweile werden die sehr stark auch freigegeben, damit sich eben auch dieser Ölpreis stabilisieren kann und damit auch kein Engpass entsteht. Weil dieser sogenannte Engpass, von dem auch oft gesprochen wird, der ist ja auch noch nicht ganz vom Tisch. Denn solange dieser Krieg herrscht, auch wenn es jetzt eine Waffenruhe gibt, ist das ein bestimmendes Thema und schnürt halt auch eine gewisse Angst. Wenn du dir allerdings wieder den Markt anschaust, sieht der das halt auch relativ entspannend oder relativ entspannt noch immer. Gerade in S&P 500 in Amerika siehst du ein Allzeithoch zurzeit. ATX befindet sich auch auf einem sehr, sehr guten Level, auch auf einem Allzeithoch. Man würde schon glauben, wenn es keine Krise geben würde, man würde es ja am Markt doch nicht sehen. So ehrlich muss man sein.
Stimmt, ja. Was ich da ganz spannend finde, das war jetzt vor kurzem in den Medien, der Staat Österreich, der hat ja eine Notstandsreserve, also für den Krisenfall. Und jetzt haben sie gerade Notreserve freigeben für die OMV, so wie du vorher gesagt hast, damit man den Markt ein bisschen stabilisiert. Das klingt jetzt dramatisch, aber eigentlich haben sie nur ungefähr 2% freigeben. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Grundsätzlich soll diese österreichische Notstandsreserve für ungefähr 90 Tage im Krisenfall halten. Also das ist schon gut und 2% davon sind halt nur ein paar Tag, ein paar Stunden, ist jetzt nicht so dramatisch, aber da geht es rein darum, dass es ein bisschen stabilisiert wird. Und was ich ganz auch noch ganz spannend finde, das habe ich jetzt auch letzte Woche gefunden, wir haben ja bei der letzten Folge oder bei der vorletzten haben wir ja darüber geredet, dass die Inflation steigt jetzt nicht nur wegen einem Diesel- oder Benzinpreis, sondern auch wegen den Nahrungsmitteln und so weiter, weil die ganze Logistikkette dadurch eben teurer wird. Und jetzt habe ich da Zahlen gefunden. Der Diesel ist seit Jahresbeginn ungefähr um 40% gestiegen. Wie wir schon mehrmals darüber geredet haben, die meisten LKWs fahren auf Diesel oder eben auf diesen LKW-Diesel. Ja, und da jetzt habe ich da Zahlen vom Verkehrsclub Österreich und die haben geschrieben, dass ein LKW, der mit 100.000 Kilometer Jahresleistung fährt, also 100.000 Kilometer im Jahr, ungefähr 18.500 mehr kostet nur durch den Diesel jetzt hat und 4.000 durch gestiegene Mauttarife. Das heißt, das sieht man schon, pro LKW kannst du sagen 20.000 bis 30.000 an mehr Kosten aufgrund dieser zwei Sachen. Und das schlagt sich natürlich auf den Preis nieder, ne? Weil bei jeder Fahrt um ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro mehr kannst du sagen, an Mehrkosten für den Transport, das muss sich irgendwo niederschlagen. Deswegen auch die Schätzung, was wir letztes Mal schon geredet haben, dass so ziemlich die Inflationsprognosen einfach nicht eingehalten werden können, weil das halt einfach so ein Rattenschwanz ist, der im Nachhinein auch noch nachzieht. Und das ist halt das Problem, was man halt jetzt noch nicht ganz abschätzen kann. Und auch wenn wir jetzt erst, sagen wir mal, ein Monat, eineinhalb Monat diesen Krieg oder was auch immer haben, eineinhalb Monate sind es jetzt eigentlich schon fast zwei. Diese zwei Monate, die ziehen sich halt dann über das ganze Jahr nach. Und obwohl wir in Österreich seit 2019 eigentlich schon weniger Liter Diesel verbrauchen, also von 8,4 Milliarden Liter Diesel in Österreich pro Jahr auf nur noch 6,2 Milliarden Liter, man sieht, dass ein Wandel passiert, aber trotzdem, wie gesagt, die Schwergeräte, also jetzt die LKWs, oder wie man gern sagt, die LKWs, die fahren halt mit hauptsächlich mit Diesel. Und solange sich das nicht komplett ändert, sind wir genau bei solchen Krisen halt massiv abhängig von Diesel und vom Preis natürlich und was sich ja halt dann niederschlägt auf unsere gesamten anderen Gewerbe, auf unsere ganzen anderen Konzerne und so weiter und so fort. Also das darf man halt auch nicht ganz vergessen. Und da sieht man halt, dass diese Zahlen halt doch sehr spannend sind, dass, kannst du sagen, 30.000 pro Jahr jetzt mehr ist bei so einem hohen Preis. Das tut halt schon weh, ne?
Nicht, du hast da jetzt eigentlich ein super Beispiel auch rausgepickt eigentlich durch die LKWs. Und natürlich wird es am Endkonsumenten am Ende auch teilweise zumindest hängen bleiben. Und ich glaube, die Kernaussage, die du auch gut jetzt gesagt, das ist einfach, es wird länger dauern als der Krieg selber. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den es hinausläuft. Selbst wenn wir jetzt ein Ende finden würden, es wäre definitiv noch spürbar in den kommenden Monaten. Und desto länger es dauert, das haben wir auch halt schon öfter jetzt gesagt, glaube ich, desto länger es dauert, desto schwerwiegender werden einfach die Auswirkungen sein. Und das ist halt schwer absehbar. Und ein Wort noch zum Diesel. Ja, es ist ein bisschen ein Stiefmütterchen-Kind geworden, dieser Diesel. Der war ja hoch gepriesen in den vergangenen Jahrzehnten. Das war, kauft ihr doch einen Diesel, ist sparsamer, ist billiger als Benzin. Wurde auch so oftmals propagiert quasi, dass das auch nicht so umweltschädigend ist wie ein Benziner früher noch. Mittlerweile sieht man das alles ein bisschen anders. Ein Diesel ist weitaus, seit der Corona-Zeit könnte man sagen, hat sich das massiv gedreht, weitaus jetzt noch einmal massiv teurer als Benzin. Und du siehst es auch bei den Neuanmeldungen, du hast einfach bei Diesel geht immer mehr zurück und Benzin in Kombination mit diesem Plug-in-Hybrid wachsen sehr, sehr stark. Rein Benziner im Verhältnis zu einem Diesel bleiben ja noch relativ stabil und natürlich die E-Autos ziehen von einem niedrigeren Niveau ausgehend immer mehr an. Natürlich auch, weil es hier einfach mehr Anreize gibt. Plus jetzt dann noch natürlich der Anreiz, wenn der Diesel so teuer ist, gilt das natürlich auch für jeden Einzelnen zu Hause, jetzt nicht nur für die Logistik, sondern wenn du einen Diesel hast und zahlst halt statt, du hast vorher gesagt, um die 1,55 war es davor, jetzt sind wir halt 1,90, 2 Euro. Ist das für einen, der sehr, sehr viel pendelt, zum Beispiel auch massive Auswirkungen an Kosten, die er zu tragen hat?
Ja, absolut. Und was man auch merkt, und wenn wir zum Diesel weggehen, generell der Treibstoff wird ja ist ja teurer werden und Kerosin zum Beispiel, das der Treibstoff für die Flugzeuge. Die IATA, also die internationale, der Dachverband der Fluglinien, der warnt jetzt, dass ab Ende Mai in Europa Flüge ausfallen können aufgrund von diesem Kerosinengpass oder möglichen Kerosinengpass, weil sich die Kerosinpreise auch massiv seit Kriegsbeginn verdoppelt haben. Also das ist schon krass. Und bis dato sind ja ungefähr 75% der europäischen Kerosinimporte aus dem Nahen Osten kommen. Wie wir wissen, kommt von dort jetzt eher was schwer, wenn nicht die Chinesen, das wie beim letzten Folge schon angesprochen, vielleicht nicht die Frachter abfangen oder eben die Öltanker, dann kommt trotzdem 75% ungefähr von dort. Und wenn einmal so viel kommt, ist natürlich blöd. Die USA deckt nur die Hälfte der fehlenden Menge ab. Also das reicht auch nicht für Europa. Die OMV hat ja auch diesen SAF-Treibstoff, SAF, aber der ist auch nur marginal und nicht jeder verwendet das. Und außerdem ist der natürlich sauteuer. Der wird jetzt wahrscheinlich noch teurer sein. Und bei uns da, in Italien hat die Wizz Air, also die Billigfluglinie aus Ungarn, glaube ich, ist die, die hat sogar schon kurzfristige Engpässe gehabt an 3 Flughäfen in Italien. Also da auch schon Flüge gestrichen. Und wenn man jetzt nach Asien oder Australien fliegt, also die sind deutlich teurer, wirklich deutlich teurer. Was denn, Markus, wann warst du in Japan vor einem Jahr?
Ja, also ein bisschen mehr als ein Jahr.
Was hast du da ungefähr für Flug gezahlt? Kannst du dich irgendwie erinnern?
Ja, es ist sehr schwer zu sagen, aber da warst du ungefähr so bei, ich glaube, die Flüge waren damals ungefähr so bei 1.800, 1.900 Euro.
Beide oder einer?
Nein, zusammen.
Okay, weil jetzt sind wir so bei 900 bis 1.000 Euro pro Flug, also das sind wir schon deutlich teurer, ja. 20-30% teurer im Durchschnitt. Das ist schon eine gute Steigerung. Also wenn man jetzt nach Asien, Australien fliegt, wirst du auf jeden Fall einiges mehr zahlen für die Flüge, das ist ziemlich klar. Die EU-Kommission sieht zwar noch keine systematischen Engpässe, aber der Druck steigt natürlich. Wie gesagt, je länger das dauert, desto eher kommen wir in dieses Szenario, dass da das Kerosin ausgeht. Und jetzt noch ein Tipp von uns, wer heuer einen Sommerurlaub plant, auf jeden Fall nicht lange warten oder vielleicht ein bisschen noch hinten raus, weil jetzt aktuell ist es natürlich sehr teuer und man soll halt nicht bis zum letzten Tag warten. Möglicherweise gibt es aber auch wieder irgendwelche, wenn es irgendwann egal ist, so Last-Minute-Flüge, die vielleicht auch wieder günstiger sind. Aber das ist halt auch von jedem wieder abhängig. Auf der anderen Seite haben wir letztens auch gelesen, dass angeblich oder möglicherweise die Fluglinien im Nachgang auch noch die Preise erhöhen dürfen, wenn du jetzt das Ticket gekauft hast, aufgrund von dieser unsicheren Zeit. Also haben sie, gell? Ja, eben.
Es dürfen sie, da gibt es eine Klausel und das ist halt einfach in den Verträgen, natürlich weiß das keiner, natürlich die Airlines wenden das in der Regel natürlich auch nicht an, ist ja jetzt nicht sonderlich kundenfreundlich auch. Aber mit solchen Ereignissen können sie es dann sogar, obwohl du gebucht hast, noch das Ticket erhöhen. Und das ist schon sehr gewagt, würde ich sagen. Du hast etwas gekauft, das ist abgeschlossen als Vertrag und dann zu sagen, bevor ich quasi die eine Partei in die Umsetzung komme, erhöhe ich dieses nochmal ohne Zustimmung, finde ich schon, ist schon sehr grenzwertig. Ja. Aber weil du gesagt hast, Japan vorher, mal dazu sagen, da fliegst du in der Regel eh über Europa, entweder direkt nach Japan rüber oder über einen Anschlussflughafen, wie das jetzt klassisch wäre, Frankfurt zum Beispiel wäre. Da überfliegst du quasi das Kriegsgebiet so schön. Nichtsdestotrotz werden es sicher etwas teurer sein, aber es gibt Flüge, die um einiges massiver teurer sind oder du fliegst eben in die andere Richtung. Nichtsdestotrotz, allein das Kerosin, das braucht halt jedes Flugzeug, wird es nicht billiger, sagen wir mal so, und da abzuwarten ist schwierig. Ich glaube, der ein oder andere, der sich von der Zeit her spontaner aussuchen kann, vielleicht nicht so gebunden ist an das Ganze, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar noch Sinn macht, vielleicht sogar wirklich zu warten. Aber auf der anderen, der wirklich seinen Family-Urlaub machen will und eine gewisse Zeit vorgetaktet hat, macht es halt wenig Sinn, wahrscheinlich jetzt da großartig auf den großen Wurf zu warten, dass alles billiger wird. Tendenziell schauen, dass man da sicher rüberkommt. Da ist ja dann eh schon wieder die Frage, du hast das angesprochen, im Kerosin grundsätzlich, ob da nicht Flüge gestrichen werden. Das ist dann schon ein drastisches Mittel. Ich glaube, das wollen natürlich Airlines auch nicht, weil ich meine, wie verdienen sie ihr Geld, indem sie fliegen? So, es ist sowas von vermeiden wollen, dass ihre Flugzeuge am Boden stehen. Es ist ja von Hause schon so, wenn die am Boden stehen, kosten sie nur Geld. Dementsprechend ist es immer wichtig, dass so viel geflogen wird, wie nur möglich aus Airlines-Sicht. Dementsprechend wird da versucht, sicher diese Kerosinlager, sage ich jetzt einmal, die sie da haben, und die können sie ja, habe ich auch erst letztens gelesen, dass eine Reserve da ist von gut 90 Tagen, die sie jetzt noch haben, Flughäfen auch. Und ich meine, das ist eine schon, hört sich jetzt nicht viel an, ist aber in der Tat schon einiges noch, glaube ich. Plus mögliche Entspannungen, auf der Kriegsseite könnte das Ganze dann halt wieder etwas entschleunigen. Aber das wird sich dann halt in den kommenden Wochen auch noch wieder zeigen, wie immer.
Weg vom Sprit hin zu Big News, das Ende einer Ära, die Apple-Ära, kann man sagen. Der Tim Cook übergibt am 1. September das goldene iPhone dem neuen CEO nach 15 Jahren im Amt. Und er ist ja eigentlich so ziemlich nach dem Tod von Steve Jobs ist er an die Macht gekommen, also hat er nicht übernommen sozusagen, weil der ist ja 2011 gestorben. Und die Story kennt eh jeder von der Garagenfirma, die mehrfach fast pleite gegangen ist, hin zum Multimilliardenkonzern. Und der Tim Cook, also der jetzige CEO noch bis 1. September, der hat ja Apple damals übernommen, nach dem Tod von Steve Jobs und damals bei 26 Milliarden Dollar Jahresgewinn. Aktuell liegen es bei 112 Milliarden Dollar. Der Börsenwert ist heute knapp 4 Billionen Dollar, also der hat aus diesem Milliardenkonzern einen Multibillionenkonzern gemacht, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das iPhone, was der Steve Jobs damals präsentiert hat, weiterentwickelt worden ist, neue Sachen dazukommen sind, so wie die AirPods, was heutzutage nicht mehr wegzudenken sind, was ich jeden Tag nutze und viele andere auch. Markus sehe ich gerade, der hat sie gerade drin. Also das ist echt der Wahnsinn. Und jetzt wird der Nachfolger wird sein, der John Ternus. Bisher war er der Hardware-Chef. Das heißt, das ist der Mann hinter den Neuentwicklungen von iPhones, von AirPods, von der Apple Watch und den eigenen Chips. Also der hat auf jeden Fall Ahnung. Der kommt auf jeden Fall aus der Hardware-Seite. Ist jetzt eher der Kandidat für Kontinuität, fürs weitere Leben, fürs gute, gemütliche Wachstum wahrscheinlich. Er ist jetzt nicht so der Revolutionär, obwohl er eigentlich in der Hardware-Branche ist. Aber man sieht halt eher strategische Wahl, weil Apple wählt jetzt eher das Thema Hardware statt Software oder Software und KI, weil, wie man sieht, haben sie ja sowieso vor kurzem ja verkündet, dass die Siri womöglich oder eben die Google Gemini KI in die Apple, ins Apple-System reinkommt, weil sie selber unter Anführungszeichen ein bisschen aufgeben haben, beziehungsweise weiterentwickeln, aber halt nicht jetzt auf dem jetzigen Stand sind. Trotzdem ganz interessant, der Tim Cook bleibt natürlich erhalten als Verwaltungsratsvorsitzender, weil er einen guten Draht anscheinend zum Trump hat und wie wir wissen, der Trump ist da doch relativ relevant für gewisse Sachen. Die Aktie hat nicht wirklich reagiert drauf, der Markt reagiert gelassen, weil das er trotzdem eine Person ist, die jetzt an die Macht kommt und damals zeigen, die auf jeden Fall Ahnung hat, was tut, die viele Jahre schon dabei ist und die richtig, richtig viel dazu beigetragen hat, dass eben Apple heute das Apple ist, was wir erkennen. Und womöglich, das sind Spekulationen, wird der neue CEO dann im September vielleicht gleich dieses faltbare iPhone bringen oder ganz was anderes. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Und die neuen AirPods zum Beispiel, was ich mir heuer gekauft habe oder letztes Jahr eigentlich, die sind super geil. Also muss ich echt sagen, die sind wirklich, wirklich gut im Vergleich zu den vorherigen. Die neuen Pros sind echt super. Also jeder, der AirPods hat, glaube ich, wird nicht mehr weggehen, unbedingt davon, ich halt nicht mehr. Markus, du hast auch AirPods, ich habe sie gerade gesehen und ich habe sie schon gesagt.
Ja, es ist einfach diese Bindung, die Apple super schafft. Für mich ist Apple ein Vorzeigebeispiel, muss man ganz klar sagen, wie über Jahrzehnte man ein Unternehmen aufbauen kann, gerade in einem sehr technologiebasierten Sektor eine Weltmarke draus machen kann. Und man muss sich überlegen, Apple gibt es jetzt seit den Mitte 70er Jahren, glaubt man ja nicht. Allerdings dann doch schon ein bisschen ein älteres Unternehmen auch. Und wenn man sich überlegt, jetzt kommt der dritte CEO, wir hatten Steve Jobs ganz klar als den Erfinder, als den Zeitgeist damals, als der das Ganze eigentlich einmal richtig groß und salonfähig gemacht hat. Du hast das angesprochen, auch eine seiner letzten Sachen waren dann auch wirklich das iPhone. Dann ist es auf tragische Weise leider zu Ende gegangen, leider an Krebs gestorben, der Steve Jobs. Und in weiterer Folge, was Apple immer sehr gut geschafft hat, sie haben dann, also nicht Apple per se, sondern Tim Cook hat es dann eigentlich geschafft, dieses immens große Shift, das muss ich jetzt vorstellen, wie er sein als wie die Titanic, nur die er halt nicht gegen einen Eisberg manövriert hat, sondern im Gegenteil das einfach auf Kurs gehalten hat, wunderbar. Im Gegenteil, du hast es angesprochen, auch die Zahlen sprechen für sich, dass er dieses Unternehmen nochmal auf ein nächstes Level gehoben hat, nochmal weiterentwickelt hat und sich nicht auf diesen Lorbeeren, die er tatsächlich auch übernommen hat von Steve Jobs, weitergeführt hat. Er hat viel, viel in die heutige Zeit mitgebracht, weitergebracht. Er hat auch diesen guten Draht zu Donald Trump zum Beispiel, wie alle großen CEOs von Tech-Konzernen. Das heißt, er weiß ganz genau, was er tut, wie er es tut und wie er es machen muss, um auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, der neue CEO ist auch so ein Kandidat, der sehr sorgfältig, wenn man das so sagen kann, ausgewählt wurde. In welchen Bereich er kommt, spricht natürlich für sich auf der einen Seite. Also das heißt, wo ist seine Expertise? Es ist aber klar, dass er von irgendeiner Seite kommen muss. Nur wo sich das dann hinmanövriert, das Schiff, wird sich dann erst zeigen. Und deswegen sehe ich das eigentlich auch wie der Markt jetzt. Auf was soll ich eigentlich reagieren, wenn ich gar nicht weiß, was noch auf mich zukommt? So könnte man das dann sehen. Und dann muss man eben schauen, wie in den kommenden Monaten und Jahren ab September dann, wohin geht dann die Reise? Aber es ist halt ein riesen Flaggschiff, was du da halt zu betreuen hast. Und klar, er steht jetzt an vorderster Front, der neue CEO. Der Druck wird immens sein, keine Frage. Aber es ist halt in so ruhigen Gewässern gerade Apple. Natürlich braucht man nicht reden, KI etc. geht da nicht spurlos vorbei. Der Kampf um die Nummer 1 wird immer bleiben. Also so ruhig ist es dann auch wieder nicht. Allerdings ist eine gewisse Marktposition da, die es sich erlaubt, vielleicht das ein oder andere zu probieren. Kann da jetzt auch noch viel schwerer zu sagen. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten sicher zu diesem Thema dann auch noch das eine oder andere sprechen werden. Und ja, von der Technologie bin ich selbst persönlich, ich nutze es ja auch intensiv mit Apple, also mit dem iPhone, mit den AirPods, mit den MacBooks und so weiter und so fort. Ich finde, sie schaffen einfach eine gute Synchronisation zwischen allen Bereichen und sie halten dich einfach auch in diesem Space. Das heißt, wenn du einmal diese Produktwelt der Apples benutzt in verschiedenen Facetten, dann ist es fast ja nicht mehr möglich, dass du davon wegkommst. Und das haben sie halt einfach perfektioniert in vielen Bereichen. Und klar, Apple ist jetzt wie Porsche. Es ist eine Marke, du zahlst einfach mehr als bei anderen Konkurrenzprodukten oder Red Bull. Wie auch immer, das ist ein Energy Drink, da zahlst du auch die Marke Red Bull mehr als bei einem klassischen, ich sage jetzt Billigprodukt, aber vielleicht von einem anderen Hersteller nicht so bekannt, der einfach das Ganze um die Hälfte anbietet. Klar, also billig sind die Produkte nicht, aber wie gesagt, sie können sich das leisten und es wird sehr interessant zu sehen, in welche Richtung dann sich Apple weiterentwickelt, denn gerade im KI-Bereich gilt es da auch dran zu bleiben oder auch eben Kooperationen mit anderen großen Tech-Giganten einzugehen.
Es gibt ja auch einen Film darüber, Steve Jobs, den Film, der ist auch ziemlich cool, also eine absolute Empfehlung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der gestreamt wird, aber womöglich gibt es den eher auf Prime oder so. Also Prime kannst du wahrscheinlich sicher kaufen. Apple TV wird es sicher geben. bin mir ziemlich sicher. Aber der ist echt cool. Und ich habe nebenbei noch mal kurz geschaut, seit Tim Cook am Ruder war, hat die Apple-Aktie 2300% gemacht. Also mehr als verzwanzigfacht und das ist halt schon eine brutale Geschichte. Ich bin auch Fan davon, Apple, und Apple wird ja heuer 50 Jahre alt, das darf man nicht vergessen, das ist echt schon sehr alt, muss man sagen. Dieser Konzern ist 50 Jahre relevant schon und immer noch relevant und wird auch zukünftig noch relevant sein, meines Erachtens. Also super Sache.
War doch eine lange, eine sehr Wachstumsaktie. Ich habe auch das Gefühl, es entwickelt sich langsam in diesen Value-Bereich, weil einfach natürlich der Markt, der ist so ausgeschöpft, weltweit hast du Apple überall und du hast das gesagt, die werden 50 Jahre alt. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, die meisten, wenn du auf der Straße fragen wirst, wie alt ist Apple? Die meisten sagen dir wahrscheinlich 30 Jahre maximal. Mehr geben dir Apple nicht. Und es ist eigentlich, wie lang es gedauert hat, bis sich das so entfaltet hat. Vielleicht war auch Steve Jobs in seiner Garage dem Ganzen einfach viel weiter voraus, als es die damalige Technologie und Zeit hergegeben hat. Das heißt, das war ein ganz klassischer Visionär in meinen Augen.
Und der Game Changer war halt das iPhone, das muss man auf jeden Fall sagen. Und das war auf jeden Fall, und der hat eine gesamte Branche, eine weltweit extrem relevante Branche eigentlich geprägt mit dem iPhone. Und das haben wir halt heute immer noch. Und heute kennt keiner mehr ein Nokia fast oder keiner kann mehr damit umgehen, mit dieser Tastatur, wo du dreimal drucken musst, damit du den letzten Buchstaben kriegst und so Geschichten. Und heute hat jeder ein Touchscreen, jeder ein Smartphone. Also das ist echt der Wahnsinn. Und ja, eine geile Story. Und wie gesagt, den Film unbedingt anschauen, wenn man die Zeit dazu hat, weil es echt eine coole Story ist. Wir haben schon vorher kurz angesprochen, alle Tech-CEOs haben ein relativ gutes Verhältnis zum Trump. Einzig, der keine gute, kein gutes Verhältnis hat, ist anscheinend der Supreme Court, weil der hat nämlich die Zölle gekippt. Das haben wir eh schon geredet vor einiger Zeit. Und die werden jetzt rückerstattet. Markus, du bist ja meistens so unser Amerika-Korrespondent.
Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu. Ich melde mich hier aus Wien als Amerika-Korrespondent. Nein, ja, naja, was spannend ist schon, wenn du den Supreme Court angesprochen hast, der ist ja mehrheitlich republikanisch besetzt und nicht nur das, sondern Trump hat ja in seiner Ära als Präsident den einen oder anderen Richter bestellt. Das bedeutet ja, wenn dort einer wegfällt oder auch mal stirbt oder zurücktritt, dann wird das jeweils vom Präsidenten nachbesetzt. Und natürlich ist es in dem Fall dann eher, je nachdem wie der Präsident gerade ist, ein demokratischer oder ein republikanischer Richter, sage ich jetzt einmal dazu. Und der hat ja selber schon nachbestellen dürfen. Und da gab es ja jetzt das Problem bei den Zöllen, dass sogar ein Richter, den er bestellt hat, dagegen gestimmt hat, dass die widerrechtlich sind, die Zölle. Und da war ja natürlich der Trump, also da war es für ihn ja komplett vorbei, weil er hat sich gedacht, das kann doch nicht sein, das erinnert mich ein bisschen an den Notenbankchef, den hat er auch bestellt und seitdem hat er eigentlich nur Probleme mit ihm oder zumindest gehabt. Und ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Ne? Also im Prinzip hat er sich ja berufen bei den Zöllen, die er da immer massiv verhängt hat oder gedroht hat, wie auch immer, auf dieses sogenannte Notstandsgesetz da und was aber eigentlich nicht zulässig war. Und jetzt ist es halt so, dass der Supreme Court hat gesagt, na, das kannst du nicht machen, das ist verfassungswidrig und das nehmen wir zurück. Und jetzt da ist halt es halt so, dass es hier um einen Betrag geht von 175 Milliarden US-Dollar. Und ich meine, das ist jetzt auch für amerikanische Verhältnisse ein Batzen Geld und sind ungefähr 2,5% des US-Bundeshaushaltes. Also ist nicht die Welt, aber es ist ein Betrag, der schon massiv ist und der soll halt jetzt zurückgezahlt werden. Und das ist halt interessant, weil nur Unternehmen, die ja die direkt gezahlt bekommen haben, sollen das erhalten. Also bei Konsumenten ist das noch völlig unklar, in welche Richtung das geht. Und ja, jetzt muss man aber auch dranbleiben, wenn der Supreme Court normal was entscheidet, dann ist das Fakt und das ist dann auch so. Also man muss es jetzt sehen, Auszahlung 60 bis 90 Tage nach der Genehmigung, aber man muss auch aufpassen, was der Trump noch in der Hinterhand hat. So einfach ist das jetzt nicht. Wobei ein Supreme Court in Amerika, das ist schon eines der wenigen Institutionen, sage ich jetzt mal, ich sage bewusst Institution dazu, die definitiv über dem Präsidenten stehen. Also so ist es nicht. Also der Fed-Chef hat schon geschafft, dass er sich da ein bisschen abgrenzt und unabhängig bleibt. Das ist einer der wenigen, also die Fed hat es da irgendwie mit ihrem Gouverneur geschafft. Der Supreme Court ist eigentlich das oberste Instanzliche, was geht in Amerika und das sollte eigentlich, auch wenn es bestellt wird vom Präsidenten, eine gewisse Unabhängigkeit haben und das zeigt schon, dass die sich dann schon nochmal drüber stellen trauen. Das ist aber so ziemlich das Einzige, glaube ich, wo er anecken kann. Also neben Fed und Supreme Court, da gibt es dann nichts mehr. Der Rest steht Spalier und macht das, was er gerne hätte. Ja, die Medien. Medien ist auch noch so ein Thema, das wollen wir jetzt nicht ansprechen großartig, aber bei den Medien ist es auch noch ein ganz großer Punkt, wo er immer wieder aneckt. Wenn du dir Interviews von ihm anschaust, er fragt immer bewusst, woher bist du? Und dann sagt er immer, ich bin von CNN zum Beispiel. Dann sagt er Fake News, Fake News. Und das ist immer ein bisschen witzig zu sehen. Er pusht, er gibt immer, aber die Journalisten bleiben dem auch ziemlich standhaft. Und reagieren einfach nicht drauf. Ja, also der, ich will jetzt sagen, dass er sie beschimpft, aber zumindest sagt ihnen, dass wie schlecht sie nicht sind und was weiß ich, beantwortet dann die Frage meist nicht so, wie er das jetzt bei Fox News zum Beispiel macht, seinen Lieblingssender. Und so könnte man das zusammenfassen, ist es auch jetzt bei den Zöllen. Er hat geglaubt, er kommt da wahrscheinlich durch, aber Supreme Court hat ihn da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Also der hat jetzt aktuell einige Baustellen, was brennen, also da muss er einiges abarbeiten. Also bin gespannt, wie lange er das jetzt noch so macht, weil ab November ist ja dann diese, wie heißt diese Phase, die Halbzeit rum oder was und dann ist ja meistens so.
Sind die mit ja. Sind jetzt dann und das ist ja der große Knackpunkt an der Sache.
Und dann wird er jetzt so ein Lame Duck, heißt es immer, ne?
Ja, richtig. Was ihn dann sehr, sehr belastet. Und die Umfragewerte sind dermaßen schlecht zurzeit in Amerika, dass er sich was einfallen lassen muss, wie er das Ruder wieder rumreißt. Da hilft ihm aber das jetzt mit den Zöllen auch nicht. Das mit dem Irankrieg hilft ihm auch nicht, weil die Bevölkerung jetzt keine Lust hat wieder auf so einen Blitzkrieg oder auf so einen Krieg, wo einfach die USA nichts gewinnen kann. Und dementsprechend wird das noch sehr interessant. Die finden im November statt. Das ist eine Art Stimmungstest, könnte man sagen. Nur es wird halt als sehr, sehr hoch eingestuft, sehr wertvoll angesehen. Also das ist jetzt nicht was, wo der Trump auch selber sagt, das ist ihm völlig wurscht, was da rauskommt, sondern das ist ein Stimmungstest, der sehr wertvoll innerhalb der Partei ist, beziehungsweise auch ein Stimmungstest eben auch für die Konkurrenz, wie die Demokraten, die ja dann wieder frischen Wind bekommen und sich dann schon wieder positionieren für die nächste Präsidentschaftswahl oder für die nächsten Wahlen. Es geht auch viel um Gouverneure in den verschiedensten Bundesstaaten etc. Und da muss man echt schauen, dass man da immer sein Klientel auf der Seite hat. Und das schaut zurzeit von Trump eher schlecht aus.
Voll. Ich wollte jetzt nebenbei gerade schauen auf Polymarket, wie es ausschaut bei Trump, weil das ist ja oft so ein extremer Stimmungsbarometer. Habe jetzt gerade auf die Schnelle nichts gefunden, aber wenn ich so durchscroll, schaut das alles so aus, als wäre sehr, sehr hoch, dass er absolut keine Chance mehr haben wird bei der nächsten Wahl. Also werden wir sehen. Ich muss mir das nochmal anschauen, aber es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Gehen wir zurück von den USA zurück nach Österreich wieder. Und zwar gibt es da mal was Positives, was Gutes. Das Thema Klimaticket, das gibt es jetzt doch schon ein paar Jahre und das gilt ja dann für alle Öffis in ganz Österreich. Wurscht, ob jetzt ein Zug ist, U-Bahn, Bus, Straßenbahn. Und das haben sie ja natürlich leider angehoben, aber es kostet ja aktuell jetzt 1.400 € pro Jahr. Umgerechnet pro Tag 4 €, okay. Jetzt gibt es eine neue Aktion, also ab 1. Mai, da kann man es 2 Monate lang testen um 233 € und danach ohne Gebühr kündigen. Vorher ist es so, dass du erst ab 7 Monaten kündigen hast dürfen und da hast du aber 117 € Strafgebühr gezahlt. Warum auch immer, aber der Staat lässt dir halt immer wieder was einfallen. So reagiert die Regierung auch auf die hohen Spritpreise und will natürlich die Autofahrer, die es halt, bei denen es halt möglich ist, Richtung Öffis locken. Aktuell sind ungefähr 300.000 Menschen haben das bundesweite Klimaticket. Schauen wir, wie es weiter ausschaut. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich. Insbesondere für die, die vielleicht von Wien pendeln aus und natürlich die Infrastruktur haben. Und wir wissen alle, in Wien parken ist eine Katastrophe, wurscht, denke ich, wo. Und wir oder ich fahre hauptsächlich mit die Öffis oder geht's Fuß. Natürlich in Wien halt leicht. In Kärnten tue ich mir da ein bisschen schwerer. Wenn ich zu Hause bin, habe ich natürlich sehr wohl ein Auto. Aber wo es möglich ist, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ganz eine gute Sache. Und ich bin jetzt auch das ein oder andere Mal schon nach Kärnten gefahren mit Zug. Und das ist halt echt angenehm, weil du halt einfach reinsitzt, 3-4 Stunden und einfach chillst. Und das ist halt super, weil mit dem Auto musst du doch 3 Stunden oder 4 Stunden konzentriert fahren. Da tut da schon der Arsch weh und da kannst du oft einmal, kannst dich gar nicht bewegen. Also von dem her bin ich da doch ganz pro Klimaticket beziehungsweise pro Öffis, wenn man es halt nutzen kann. Markus, du bist da eher mit dem Schärfeltaxi unterwegs, würde man Kärnten sagen, also zu Fuß oder eben mit der U-Bahn?
Ja, ich bin da voll bei dir. Also wenn du in Wien lebst, tendenziell brauchst du kein Auto, bist du eigentlich fast immer schneller unterwegs, wenn du mit den Öffis fährst oder auch mal zu Fuß gehst. In der Rush-Hour bist du teilweise, glaube ich, sogar zu Fuß schneller in gewissen Bereichen von Wien. Auto, aber bin auch voll dafür, auch voll da, wenn du sagst, es geht halt nicht ohne Auto. Und da ist halt immer dann die Frage, wo ist mein Arbeitsplatz? Ne? Ich sehe das immer auch dann aus der Pendlerperspektive. Mich betrifft das nicht, aber ich denke halt an die vielen Pendler in Österreich. Muss man schon ganz klar sagen, wenn es möglich ist, öffentlich zu fahren, würde ich zum Beispiel eher natürlich das Klimaticket nutzen und weiß einfach, viel schonender ist, nicht nur für die Nerven, sondern auch fürs Geldbörsel wahrscheinlich, weil man darf halt eins beim Auto immer nicht vergessen, desto weiter die Pendlerstrecke ist, es mag bequemer vielleicht sein und schneller, allerdings kommt halt ein Punkt immer auch zum Tragen, es steigert ja massiv die Kosten, denn ein Auto, was ich jetzt tagtäglich benutze, für sagen wir jetzt mal 100 bis 200 Kilometer pro Tag abspule, habe ich einen enormen Wertverlust am Auto auch. Also das gibt mir ja dann auch irgendwie keiner zurück. Ich habe zwar die Pendlerpauschale, aber das verliere ich ja dann trotzdem. Und es ist ein Für und ein Wider. Also ich würde da niemanden irgendwie angreifen, der sagt, der fährt jetzt mit dem Auto in die Arbeit, weil es nicht anders möglich ist. Ja, dann ist es halt so. Und einer, der aber in Wien sich jeden Tag in die U-Bahn setzt, naja, ist ja logisch. Ne? Ich würde es jetzt auch nicht anders machen. Und in Wien hast du ja wirklich alle Möglichkeiten. Wir reden immer von Wien, es geht auch natürlich noch Graz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Bregenz, wie sie alle heißen, Linz, Eisenstadt natürlich nicht zu vergessen. Also ich glaube, ich habe alle gesagt, St. Pölten natürlich auch noch. Aber das ist einfach mit Pendeln in einer Stadt, wo ein Ballungsraum, wo Platz das größte Gut ist, was es gibt, wo viele Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen, ist es meistens entspannter die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Wobei man muss auch sagen, in Wien gewisse Verkehrsmittel, ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen, War ja für uns auch wieder unterwegs in Innsbruck bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und bin dann mit dem Zug dorthin und wieder retour gefahren. Und beim Retourfahren bin ich dann gegen 9 Uhr am Westbahnhof wieder in Wien angekommen und bin dann zu U3 gegangen und ich war sehr überrascht im Negativen, wie voll diese U-Bahn war. Es war 9:45, glaube ich, am Abend, die U-Bahn war gesteckt voll. Ja, warum war sie voll? Ist ja gut, dass viele mit der U-Bahn fahren. Das Problem ist nur, die U-Bahn ist nur alle 10 Minuten gefahren. Die nächste U-Bahn kam in 10 Minuten. Für eine Weltstadt wie Wien erwarte ich mal halt schon, gerade im U-Bahn-Bereich, dass die dann, auch wenn es 9:45 am Abend ist, öfter fährt. Ich meine, das hat ja dann eh für sich gesprochen, dass ich wie eine Sardine in der U-Bahn gestanden bin um 9:45 am Abend. War jetzt nicht sonderlich prickelnd, natürlich, wenn du dir überlegst, du warst den ganzen Tag unterwegs, du hast gesprochen, du fährst heim, du bist müde, willst eigentlich nur heim duschen und ins Bett und dann musst du dich dann noch in so eine U-Bahn reinquälen, die knacke voll ist. Ist jetzt auch nicht das Schönste. Ja. Dafür muss ich halt auch sagen, war die Zugfahrt davor sehr, sehr angenehm. Also natürlich wirst du es nie jedem auch recht machen können, das muss man auch sagen. Allerdings kann man sich dann vielleicht schon auch erwarten, dass gewisse Takte vielleicht noch etwas kürzer gesetzt werden, ohne da jetzt irgendwie großartig Kritik auszuüben. Ich meine, es gibt ja auch einen U-Bahn-Ausbau in Wien zurzeit, der halt lange dauert, aber auch der ist wahrscheinlich das effektivste Verkehrsmittel.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich fahre sehr gern öffentlich und du hast angesprochen, die Fahrt nach Innsbruck war angenehm. Ich gehe mal davon aus, du bist mit der Westbahn gefahren, oder?
Also ich bin mit der Westbahn
gefahren. Die ist super, weil die fährt ja jetzt ja in Süden nach Kärnten und ich habe das jetzt gerade erst erlebt, weil meine Schwester heraus war in Wien und die ist mit der ganz neuen Westbahn gefahren. Die chinesischen Züge, was da gekauft haben, schauen auch richtig fancy aus und die sind auf jeden Fall sehr bequem, sehr kommod, super Sache. Also wie gesagt, ich fahre ganz gerne mit der Westbahn, weil die ist wirklich ein Traum. Ja, gehen wir weiter zum nächsten, eigentlich zum Hauptthema kann man eigentlich sagen heute. Ich habe im Intro schon angesprochen, die Österreicher haben über 350 Milliarden Euro am Sparkonto und profitieren eigentlich nicht wirklich davon. Es liegt einfach rum, die Inflation frisst das Ganze. Und warum ich jetzt das anspreche diesmal? Weil unser Finanzminister, der Matterbauer, hat ja jetzt verlautbart, erstens, dass er ein zufriedener Bundesschatzsparer ist. Und da habe ich mir gleich gedacht, ich muss das einmal aufnehmen, weil den gibt es jetzt seit 2 Jahren und dort sind 10 Milliarden Euro veranlagt. Mehr als doppelt so viel als im ersten Jahr. Und den gibt es jetzt seit 2024 eben diesen Bundesschatz und da kann man jetzt als Privater direkt bei der Republik Österreich in Staatsanleihen investieren. Und Staatsanleihen sind ja eigentlich eher so ein sicheres Vehikel. Und aktuell gibt es schon über 170.000 Konten, die da ab 100 Euro kommen im ersten Starten, mit ID Austria in wenigen Minuten eben da gestartet haben. Und aktuelle Zinssätze gibt es ja auch auf Monatsbasis, also Monatsbasis. Es ist immer pro Jahr, aber 1,95% kriegst du jetzt so pro Jahr für einen Monat, wenn du 12 Jahre das bindest. Und wie gesagt, das ist ja ein gebundenes Geld. Du kaufst dir da Staatsanleihen, 12 Monate 2,25% und bei 10 Jahren kriegst du sogar 3,1%, was jetzt grundsätzlich schon fast oder eigentlich über der Inflation wäre im aktuellen Setting. Aktuell gibt es auch den grünen Bundesschatz, 6 Monate oder 4 Jahre, da sind wir bei 2,15 bis 2,5%. Grundsätzlich eine interessante und gute Sache, wenn man sagt, man möchte das Geld aber binden, weil es relativ sicher gebunden ist beim Staat, im Normalfall. Das eigentliche Problem, was aber ich da eher sehe, ist, dass die restlichen 350 Milliarden Euro auf die Sparbücher schlafen oder halt in Cash. Und die Zahlen habe ich jetzt von der Nationalbank, also der österreichischen Nationalbank, rausgezogen. Das ist das aktuell mit Q4 2025. Die sind immer so ein Quartal hinten nach. Und da habe ich mir jetzt mal angeschaut, wo liegt das Geld so aktuell überhaupt bei uns in Österreich. Bargeld ungefähr 20 Milliarden Euro. Also das ist schon nicht schlecht. Das bringt aber absolut nichts. Wird nicht verzinst. Wird auch grundsätzlich nicht mehr besteuert, wenn es daheim liegt. Bringt aber grundsätzlich uns nichts und dem Staat mitunter auch nichts, was ja Gott sei Dank in dem Fall gut ist. Täglich fällige Einlagen, also klassische Girokonten und Tagesgeld, 206 Milliarden Euro. Und dann sonstige Einlagen, Sparbücher und Festgeld, 106 Milliarden Euro. Und jetzt muss man sich das einmal vorstellen, über 300 Milliarden Euro, also wenn man das Bargeld auch noch dazu nimmt, dann sind wir bei knapp 350 Milliarden Euro. Diese Summe wirft kaum Zinsen ab, diese Summe wirft am Ende des Tages trotzdem Steuern ab und macht die Banken, die profitieren natürlich davon, massiv sogar, weil die geben die Steuern nicht so, die geben die Zinsen nicht so weiter, wie sie es weitergeben könnten. Am Ende des Tages verdienen die fürstlich und der Staat verdient auch fürstlich. Wer am wenigsten verdient, sind natürlich wir. Vergleich noch, und das ist Gott sei Dank ein bisschen ein Vorteil oder in den letzten Jahren gestiegen, weil wo ich mir das erste Mal das angeschaut habe, ich glaube, das war jetzt vor 3 Jahren oder sowas, da waren wir bei 33 Milliarden, mittlerweile sind wir bei 55 Milliarden bei börsennotierten Aktien. Also die Österreicher haben insgesamt aktuell 55 Milliarden Euro investiert. Ist aber trotzdem nur ein Bruchteil von den 350 Milliarden, was auf den Sparkonten etc. liegen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Sparbuch, das Tagesgeld, also das zahlt aktuell im besten Fall bei den österreichischen Hausbanken vielleicht 1%, wenn überhaupt. Das sind wir schon wahrscheinlich eher weit davon weg. 2% gibt es zwar von der EZB, das heißt 1% wird meistens unterschlagen von den Banken. Inflation haben wir eh schon angesprochen, aktuell bei 2,5-3% ist so die Prognose. Also real verliert man nach wie vor Kaufkraft und das Jahr für Jahr. Und wer profitiert, habe ich schon gesagt, die Banken. Weil denen gibst du dein Geld, bei denen lässt du das Geld auf dem Konto liegen. Daraufhin können die natürlich das Verleihen und Kredite wieder dadurch herausgeben und viel höhere Zinsen bekommen. Und diese Zinsdifferenz ist natürlich ihr Gewinn. Also auf der anderen Seite tun sie dein Geld verleihen und auf der anderen Seite oder auf der einen Seite ist dann wieder das Geld, was du im Konto hast, wird nicht nur teilweise verzinst mit einem teilweise Zinssatz, weil sie halt nicht alles hergeben. An dieser Stelle gleich mal kurze Werbeplatzierung, kann man sagen. Bei Trade Republic zum Beispiel gibt es 2% aktuell Zinsen. Also die geben den vollen Zinssatz weiter. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung unten. Und ja, die geben es auf jeden Fall weiter. Das heißt, dort kann man schon ungefähr die Inflation abgelten. Nicht komplett, aber wenigstens etwas. Das ist natürlich kein Zufall, was die Banken da machen. Das ist deren Geschäftsmodell schon immer, wird auch immer so sein. Ist auch legitim, weil sie natürlich damit Geld verdienen. Sie müssen doch ein bisschen Geld auch verdienen. Was noch dazu kommt, on top, sind natürlich auch die Kontogebühren, weil die Banken verdienen ja auch doppelt dran. Und wie wir wissen, Markus, irgendwann greift auch der Staat zu bei Zinsen, bei Kapitalerträgen. Und am Ende des Tages kassiert der Staat auf die 25% Käst auf unser Sparbuch oder auf unsere Spareinlagen. Und ja, wenn wir das halt auf, ja, willst du was dazu sagen, bevor du weitermachst?
Ja, ich finde es ist ein Trauerspiel, was du aufzählst, aber es ist im Prinzip genau das, was es ist. Und du hast ja auch gesagt, der Matterbauer, unser Finanzminister, ist ein Investor vom Bundesschatz oder er mag es halt dort zu investieren. Das auch, erinnert mich an die Aussage, ich weiß nicht, der ein oder andere weiß das oder kann sich noch erinnern, vom Olaf Scholz, dem damaligen Bundeskanzler von Deutschland, der auch gesagt hat, ganz, ganz entspannt in die Kamera, ja, naja, ich investiere ins Sparbuch. Also er hat gesagt, er legt sein Geld am Sparbuch an und der war ja auch Finanzminister in Deutschland, bilde ich mir ein. Gerade in der Zeit vom
Kanzler, oder war er?
Naja, er war Kanzler, aber er war ja nicht Finanzminister im Wirecard-Skandal.
Boah, das war es jetzt gar nicht.
Wirecard war. Auf jeden Fall hat der, wo du dir denkst, er hätte eigentlich die Idee, das zu machen. Und ja, ich habe jetzt kurz parallel nachgeschaut, Bundesminister der Finanzen von 2018 bis 2021 davor, weil da gab es ja den Skandal mit Wirecard in der Zeit und das war ja auch von seiner Seite dann nicht ganz so alles so fein mit der BaFin. Wie auch immer, ist ein eigenes Thema. Aber da denkst du dir, ein ehemaliger Finanzminister und auch Bundeskanzler, naja, der wird sein Geld sicher vermehren wollen oder gut anlegen, naja, auch der hat es am Sparbuch. Aber es zeigt halt wiederum, dass die Entscheidungsträger, wurscht jetzt ob Deutschland oder Österreich, meistens sehr, sehr konservativ sind, was jetzt die Geldanlage angeht, auch anscheinend auch im Privaten. Und natürlich, woher soll dann die Intention kommen, da auch was zu verändern? Und der Bundesschatz ist jetzt nicht unbedingt das attraktivste Vehikel. Macht sich der Staat auch im Prinzip jetzt selber nicht den Riesengefallen damit. aus meiner Sicht. Und es wäre halt viel, viel attraktiver, einfach den Kapitalmarkt in Österreich zu stärken. Wird jetzt auch an der Situation nichts ändern, dass der ATX neue Höhen hat. Man sieht es ja auch oder hört es ja nirgends eigentlich. Das ist ja völlig irrelevant. Aber wenn es dann mal runtergehen sollte, dann werden die Medien wieder da sein. Ich meine, das ist immer nur so meine Einschätzung, aber ich finde es halt schade einfach, dass immer nur in eine Richtung irgendwie das Ganze fällt. Und das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, da braucht es einfach, ich habe das schon mal in einer Folge angesprochen, da braucht es einfach noch einmal ein bisschen Zeit. Was meine ich damit? Zeit, dass Entscheidungsträger, die dann mal averser sind dagegen, also nein, die viel, viel mehr einfach dem auch entgegenbringen und wertschätzen und sagen, ja, wir müssen was tun im Finanzbildungsbereich und in weiterer Folge aber auch die Rahmenbedingungen ändern für die Geldanlage. Ich glaube, da wird was kommen, allerdings ist das noch für uns weit weg. Wir haben es auch vor kurzem angesprochen, in Deutschland passiert da ja auch was in die richtige Richtung. Vielleicht ist es ein Indikator oder auch eine Initialzündung, wenn dann Deutschland etwas in die Gänge bringt, dass wir dann auch in diese Richtung vielleicht auch einmal was bringen. Aber kurz-, mittelfristig wird da nicht viel passieren und der Bundesschatz ist jetzt aus meiner Sicht für mich zum Beispiel, wäre das überhaupt kein Thema zumindest. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, Philipp.
Absolut nicht. Aber was ich eigentlich grundsätzlich bei dieser Thematik raus wollte, also wie du es eh schon angesprochen hast, wir sind weit weg von dem, was wir eigentlich sein könnten. Und was ich halt einfach nicht verstehe, ist, dass der Staat das auch nicht versteht. Weil weil jetzt sind da 10 Milliarden drin, so. Sagen wir roundabout 2% Zinsen, dann wird der Staat mit den 25% Käst zwischen 5 und 10 Millionen Euro pro Jahr einnehmen an Steuern, die er sonst nicht gehabt hätte, sage ich mal. So, wenn man das jetzt umlegen würde, weil wir als Kunde mitunter, wenn wir da die 2% kriegen pro Jahr, beim Bundesschatz jetzt zum Beispiel, da ist sogar 27,5%, das darf man nicht vergessen, stimmt, beim Bundesschatz, das sind sogar ein paar Prozent mehr, aber die Spareinlagen, also Zinsen auf Spareinlagen sind 25% Käst. Wenn man das jetzt umlegen würde, wir als Kunden verdienen wieder nicht Zinsen, aber am Ende des Tages sind wir wahrscheinlich trotzdem unter der Inflation. Also am Ende des Tages machen wir Minus, Kaufkraft Minus. So, wenn man sagt, diese 10 Milliarden bei 170.000 Konten, das ist eh nicht schlecht. In 2 Jahren ist das echt eine super Sache für Österreich. Auf der anderen Seite schlummern 350 Milliarden. Wenn man nur 10-20% dafür in den Kapitalmarkt rein investieren würde, 35, 40, 50, 100 Milliarden davon, dann würde das am Ende des Tages dem Staat so viel mehr bringen, weil in Österreich gibt es zwar keine Vorabpauschale wie in Deutschland zum Beispiel, das heißt, solange niemand verkauft oder ETF oder Aktien nicht ausschüttet, wird es dem Staat nichts bringen, grundsätzlich, obwohl wir ja unser versteuertes Geld ja dann investieren, also das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber irgendwann wird verkauft mit einem Gewinn, dann kommt Cash drauf. Irgendwann kommt trotzdem eine Ausschüttung von ETFs. Wurscht, ob es ein Tesorierender ist oder ein Ausschüttender. Irgendwann schüttet die Dividendenaktie aus und wenn man zum Beispiel irgendwelche Österreicher im Depot hat, dann sind die gar nicht wenig, die Ausschüttungen. Und dann fällt natürlich die 27,5% Cash an. Und das ist halt echt der Wahnsinn, was da eigentlich an Gewinn weggeht. Und da könnte man theoretisch ja trotzdem einen Steuerfreibetrag einführen, so wie in Deutschland. Oder aber steuerfrei nach 5 oder 10 Jahren, so wie es eigentlich die Idee gewesen ist in der letzten Regierung oder früher sogar noch einem Jahr. Trotzdem wird der Staat meines Erachtens, wenn er dieses Signal sendet, heißt, ihr könnt jetzt investieren, habt Vorteile, wird es den Staat auf langfristige Sicht unfassbar viel Steuereinnahmen bringen. Und das verstehe ich einfach nicht, warum sie das nicht kapieren. Das geht mir einfach nicht ein, weil es ist ja so eine leichte Rechnung. Wenn ich ein bisschen eine Voraussetzung schaffe, eine fairen, eine guten Voraussetzungen, dann kann ich als Staat ja so gut mit profitieren, weil diese 350 Milliarden, da profitiere ich weniger mit, als dann über die Kästgewinne, ne, über den Kapitalmarkt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil das ist halt schon, wäre schon ein absoluter Wahnsinn und ein No-Brainer für den Staat, ne?
Ja, ich glaube, der Grundgedanke geht da einfach nicht auf bei den Politikern, weil einfach die Sichtweise und die Gedankenwelt einfach nicht, dass die Einstellung zum Thema Geld oder Investieren einfach nicht so gegeben ist, wie das jetzt vielleicht bei uns ist oder bei unseren Zuhörern. Sonst, ich könnte das auch zu 100%, bin ich da bei dir, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube, wenn du dich in die Köpfe von den Entscheidungsträgern setzt, dann schwirrt da alles rum, nur kein Kapitalmarkt. Ne? Dementsprechend ist es gar nicht mal so abwegig. Ne? Aber ich glaube, was geht es dann eigentlich im Prinzip? Ich habe halt das Gefühl, dass wir einfach noch Zeit brauchen anscheinend, bis sich da was in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, diese Forderungen, die wir immer stellen und sagen, hey, es muss sich was ändern, aber das ist wie wenn du gegen eine Wand redest in der heutigen Zeit. Jetzt haben wir auch noch das Defizit und so weiter. Geht einfach nichts in diese Richtung und das müssen wir halt auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad halt mal vorläufig akzeptieren. Was ich halt nicht akzeptieren kann grundsätzlich ist dieses Thema Finanzbildung. Da bräuchte es halt einfach grundsätzlich mehr, um hier weiterzukommen. Ich habe es vorhin angesprochen, wir machen das ja jetzt auch für Lehrlinge. Ich war jetzt bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben. Die waren sehr, sehr offen. Das sind jugendliche Menschen, die auch in der Schule einfach nichts über diese Thematik gelernt haben, über das Thema Sparen. Wie gehe ich mit Geld richtig um? Was kommen für Herausforderungen auch auf mich zu? Und dann auch noch das Thema Investieren sehr ein bisschen hinzuleiten, was es da für Möglichkeiten gibt. Und die waren alle super offen und haben sich alle gefreut, das war so ein tolles Seminar und die hätten einfach viel, viel mehr gerne davon gehört. Und das könnte man nicht nur auf Lehrlinge ummünzen, das gilt eigentlich für alle Zielgruppen in ganz Österreich gefühlt oder Altersgruppen. Es betrifft ja alle. Ich glaube, wenn einfach die Finanzbildung mehr da wäre, dann wäre auch dieses Thema gar kein Thema mehr wahrscheinlich. Ja.
Und um das Ganze noch abzurunden, also diesen Kreis zu schließen, es geht ja nicht nur um die Steuereinnahmen durch die KESt oder durch die KESt 25 oder 27,5% aus Kapital, sondern wenn man den Bürger oder uns die Möglichkeit geben würde, steuerschonender zu investieren, mit Vorteilen, mit fairen Bedingungen und vielleicht auch den Passus ergänzt, dass man sagt, ja, okay, aber man muss ein bisschen in Österreich auch investieren, beziehungsweise in österreichische Unternehmen oder in Europa, dann wäre das ja mehr Kapital für die österreichischen Unternehmen unter Anführungszeichen, mehr Wachstum, mehr Körperschaftssteuer, mehr Lohnsteuer. Das heißt, am Ende des Tages wäre das ein positiver Rattenschwanz, ne, der da viel mehr reinbringen würde. Und deswegen verstehe ich es einfach nicht. Und wenn jetzt uns der liebe Herr Finanzminister zuhört, dann soll er es bitte einmal richtig durchrechnen, weil das wären sehr viele Sondereffekte, die da wahrscheinlich da dem Unternehmen, also dem Staat viel mehr Einnahmen bringen würden über langfristige Sicht. Natürlich denken unsere Politiker leider ab und zu mal nur bis zur nächsten Legislaturperiode oder bis die endet und da alles danach ist hinter mir der Sintflut. Ne? Trotzdem, es ist ja eine einfache Rechnung, weil du vorher gesagt hast, das Defizit, das kommt ja nicht von irgendwo her. Wir geben erstens zu viel aus, auf der anderen Seite nehmen wir viel ein, aber wir geben halt zu viel aus. Trotzdem mit so einer Möglichkeit oder mit so etwas, was man halt langfristig aufbaut, das geht nicht von heute auf morgen, ist eh vollkommen klar. Ich weiß, der Staat braucht jetzt die Kohle, aber wenn man das vor 10, 20 Jahren schon eingeführt hätte oder gelassen hätte vielleicht und den jetzigen Hype, den jetzigen Schwung, was man da, die Dynamik, was man jetzt an den Börsen mit den Jungen oder mit uns so hat, würden wir wahrscheinlich besser dastehen wie vorher. Also das ist jetzt meine These, das kann ich natürlich nicht belegen, ist auch schwer, im Nachgang ist immer leicht zum Reden. Trotzdem.
Ja, aber was du belegen kannst, ist, dass die Abgabenquote einfach in Österreich massiv hoch ist. Das heißt, der Staat hat genug Einnahmen. Er hat de facto genug Einnahmen. Und da kam auch erst, habe ich heute gelesen, eine neue OECD-Studie raus, die sagt, dass Österreich da massiv im Spitzenfeld liegt, wenn es darum geht, Steuer- und Abgabenquote auf Arbeit, also quasi die Abgabenquote bei Steuer- und Abgabenquote auf Arbeit. Und das ist einfach massiv hoch. Da gibt es nur drei Länder. Das ist eh nichts Neues, aber dies wurde heute wieder bestätigt, dass, also heute im Aufnahme der Podcast, dass einfach nur Deutschland, Belgien und Frankreich höhere Lohnabgaben 2025 gehabt haben. Österreich direkt dahinter auf Platz 4. Und das sind einfach diese Hauptverantwortlichkeiten, wenn du dir denkst, diese hohen Sozialabgaben, die Arbeitnehmer haben müssen, ne? Diese Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber hat. Also es gibt genug Einnahmequellen und nichtsdestotrotz, der Österreicher kann es trotzdem. Er hat so viel Geld auf der Seite zum Sparen. Und am Ende sind die Rahmenbedingungen aber so schlecht, dass die Finanzbildung nicht auf dem Level, wo es sein sollte, damit die Leute vernünftig mit ihrem Geld, was sie auf der Seite haben, umgehen. Ich höre so oft, höre ich von irgendwelchen Leuten, die ich kenne, die sagen zu mir, hey, ich habe da wen aus dem Familien- oder Freundesumkreis, der hat jetzt da und da was geerbt, der hat da und da sein Geld zusammengespart, wie auch immer, er möchte gern was machen, er kennt sich nicht aus. Es ist immer dieselbe Leier, es ist immer dasselbe. Und da gehört einfach auch der Hebel in der Schulzeit angesetzt, aber auch generell, um das zu verbessern.
Ja, stimme ich da voll zu. Und weil ich vorher gesagt habe, es gibt ja ein Beispiel, norwegischer Staatsfonds, mit dem werden Milliarden Gewinne eingefahren jedes Jahr. Und wie gesagt, das ist reine Mathematik, reine Mitverdienen, Mitprofitieren an der gesamten Weltwirtschaft. Und sowas dauert halt, ne? Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Da müsste man halt jetzt irgendwann mal den Grundstein setzen, weil wenn man noch 10 Jahre wartet, dann ist man wieder 10 Jahre vorbei. Und das ist eben genau das, was ich nicht verstehe. Am Ende des Tages wäre das Fairste für uns alle, wurscht, ob die jetzt investieren oder nicht zu investieren, am Ende des Tages wäre das für alle das Einfachste. Und nicht umsonst hat der Chef von der Wiener Börse, der Christoph Boschan, immer wieder in seinen Interviews oder immer mal wieder gesagt, die Börse oder Kapitalmarkt ist eine Wohlstandsverteilungsmaschine, weil sie auf der einen Seite die investieren, belohnt über längere Sicht und auf der anderen Seite dem Staat genauso langfristige Cashflows einbringt über lange Zeit, die tendenziell steigend sind. Also am Ende des Tages profitiert jeder davon. Und deswegen verstehe ich nicht, warum es so schwer ist, diese Ideologien über Bord zu werfen und sagen, Kapitalmarkt ist schlecht, nur die Reichen werden reicher. Auf der anderen Seite hast du wieder, ja, es ist für die Privatanleger nichts, naja, was jetzt? Ne? Und das ist halt das, was einfach unfassbar ärgerlich ist und mich immer wieder zur Weißglut bringt, weil es halt einfach nicht weitergedacht wird. Ne? Es wird nicht weitergedacht als 3-4 Jahre, obwohl wir jetzt schon einige junge Politiker haben, die vielleicht ein bisschen Wind reinbringen können. Am Ende des Tages ist es trotzdem ein träger Apparat, unser politisches System. Bis sich da wirklich was durchsetzt und ändert, vergehen, wie man sieht, viele Legislaturperioden. Aber es ist einfach so schade, weil wir halt einfach wollen und nicht dürfen, unter Anführungszeichen. Ne? Wir dürfen fest Steuern zahlen, aber wir dürfen nicht investieren für uns und das mit fairen Mitteln. Ne? Aber ja.
Ich glaube, zusammenfassend könntest du sagen, es sitzt auf jeden Fall noch eine Sparbuchgeneration an den Hebeln der Macht, was das angeht.
Das stimmt, absolut. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles durch. Wie gesagt, also wenn jemand zuhört, der politisch was zu sagen hat, wir fordern einen Kästfreibetrag. Wir fordern auch wieder Kästfrei nach mehreren Jahren, von mir ist auch noch 5 Jahren, weil es geht um die langfristige Vorsorge. Es geht uns nicht ums Traden oder um irgendwelche kurzfristigen Gewinne. Es geht auch nicht unbedingt um steuerfreie Dividenden oder sonstiges, vielleicht nur einen Freibetrag eben. Es geht uns darum, dass es einfach fair ist für uns alle, dass es langfristig für alle Profite bringt und natürlich auch für den Staat, weil es am Ende des Tages für das Sozialsystem brauchen wir genauso Steuern. Aber es soll einfach eine Fairness kommen, es soll einfach Möglichkeiten kommen, das Ganze zu verbessern für uns, weil wir wissen, das Pensionssystem ist nicht mehr nachhaltig und schon gar nicht so in dieser Zeit, die es heute ist. Auf unserer Website kann man den Pensionslückenrechner anschauen. Da wird man sehen, wie viel am Ende des Lebens oder des Arbeitslebens dann abgehen wird. Und wenn man da dagegen nicht dagegen steuert, dann sitzt man da und der Staat kümmert sich da nicht darum, obwohl man glaubt, das ist so, aber es ist leider nicht so. Somit wäre es einfach super, wenn da endlich mal was weitergehen würde. Und es gibt ja Gott sei Dank in Deutschland jetzt das Vorsorgedepot bald. Es gibt in Polen diese neue Vorsorgekonto, was es da gibt. Es geht in die richtige Richtung, aber wir sind einfach so träge und es wäre so wichtig, dass es bald und schnell kommt, weil einfach die Zeit der beste Freund ist, der beste Hebel ist. Ja, fertig mit meinem Plädoyer für uns alle.
Und das Beste, was wirklich passiert, glaube ich, ist, dass das in Deutschland passiert, weil alles, was in Deutschland passiert, wird irgendwann einmal auch zu uns rüber schwappen und das ist einmal ein positiver Aspekt, den wir so mitnehmen können.
Absolut, und in diesem Sinne war wieder viel drin in der heutigen Folge, war wieder echt spannend und cool, war wieder ein cooler Überblick und wie gesagt schon am Anfang, wenn ihr uns bewertet, also hoffentlich 5 Sterne, also wäre super, dann wäre das natürlich super, weil wie gesagt, das bringt uns Reichweite, das bringt uns, ermöglicht uns andere auch noch ein bisschen zum Umdenken, zu verleiten, zum Investieren zu bringen, zum selbst zu seine Finanzen, um seine Finanzen zu kümmern. Und ja, also es dauert nur 5 Sekunden, maximal 10 Sekunden die Bewertung und es wird uns natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, bald haben wir die 200, natürlich ein Meilenstein und super Sache.
Genau, erzählt gerne den Podcast weiter. Ich meine, alles, was wir jetzt auch wieder erzählt haben, es ist sehr, sehr viel Aktuelles dabei, aber auch gerade für Neulinge ein bisschen die Angst auch zu nehmen von diesem Thema Geldanlage, Kapitalmarkt. Das kann einfach jeder und dementsprechend freuen wir uns immer, wenn wir umso mehr Leute wir einfach erreichen.
Genau. In diesem Sinne.
Ende mit meinem Plädoyer.
Ja, genau. In diesem Sinne, Markus, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.